Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Deutschland und seine Autos, das ist eine ganz besondere Geschichte. Wir Deutschen lieben unsere Autos mehr als jedes andere Volk. Unseren Wohlstand haben wir maßgeblich der Autoindustrie zu verdanken, keine Frage. Aber diese Liebe ist in eine Krise geraten. Die Betrügereien mit den Abgaswerten haben Vertrauen zerstört. Erstmals drohen Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten, bisher undenkbar. Und immer größer wird die Sorge, dass die weltberühmte deutsche Autoindustrie gerade den Umstieg auf den Elektroantrieb verpennt. Die Zukunft des Verbrennungsmotors ist ja jetzt sogar Wahlkampfthema. Also viele drängende Fragen, die wir mit einem sehr kompetenten Gast besprechen wollen. Professor Stefan Rammler, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag.
Vereinfacht kann man sagen, er ist Mobilitäts- und Zukunftsforscher. Das klären wir gleich noch genauer. Können Sie sich noch an Ihr erstes eigenes Auto erinnern?
Also es war das Auto meiner Mutter. Ich durfte es überwiegend nutzen. Damals gab es schon Carsharing sozusagen. Das war ein kleiner Audi 50. Den gab es damals noch. Mit sehr viel PS und sehr wenig Gewicht. Das war eine Rakete. Der ist mir dann leider weggerostet.
Haben Sie Gefühle zu diesem ersten eigenen Auto gehabt? Auch wenn es das von der Mutti war?
Naja, klar. Ich bin auf dem Land groß geworden. Gerade übrigens auch in der VW-Region. Im Niemandsland zwischen Peine, Salzgitter, Braunschweig und Wolfsburg. Rübenwüste eigentlich. Ich fuhr mit dem Bus ungefähr eine Stunde jeden Morgen von 6.45 Uhr bis 7.45 Uhr zur Schule, musste dann noch weiter, also ich war ungefähr anderthalb Stunden unterwegs, vom Dorf in die Stadt, in die Große, zum Gymnasium, und dieses Gerät hat mich ein Stück weit befreit. Davor war es aber auch schon das Fahrrad und der Motorroller. Also es war für mich ein Gefühl von Freiheit. Und ja, das ist genau dieses Gefühl, was heute noch da ist.
Kürzlich hat Stefan Rammler ein Buch mit einem provozierenden Titel vorgelegt. Volk ohne Wagen, Streitschrift für eine neue Mobilität. Will der Mann uns etwa das Auto wegnehmen? Das und mehr klären wir bis 12.
HR1. Genau meins.
Was genau erforscht unser heutiger Gast? Stefan Rammler ist Professor für Transportation, Design and Social Science an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Da denkt man jetzt eher so an Maler oder Bildhauer. Bei Design denkt man an Grafiker. Das führt aber alles ein bisschen in die Irre, denn Ihre Studenten designen keine Autos, sondern?
Mobilität. Das muss ich jetzt erklären. Ich bin eigentlich gar kein Designer. Ich bin ausgebildeter Sozialwissenschaftler, eigentlich Ökonom und Politikwissenschaftler, habe in der Soziologie promoviert, und über die Doktorarbeit landete ich dann in einem Designstudiengang an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Sie haben ganz recht, es sind Künstler, es sind Grafiker. Und in Braunschweig hatte man bis dahin vor allen Dingen Produktdesign betrieben, Industriedesign. In Bezug auf das Thema Mobilität dann natürlich vor allen Dingen das Design von Fahrzeugen, von Autos. Automotive Design ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Transportation Design.
Also werden da doch Autos designt?
Ja, das war vorher so. Das war und auch zu meiner Zeit noch ein wichtiges Thema. Natürlich die Frage, wie gestaltet man Autos? Oder wenn man über alternative Autos spricht, also über alternative Antriebskonzepte zum Verbrennungsmotor, haben wir damals schon, ich bin jetzt seit 15 Jahren Professor in Braunschweig, über die Frage diskutiert, wie könnten denn Elektroautos gestaltet sein? Welche Freiheitspotenziale für die Gestaltung gewinnen wir dadurch, dass es keinen Verbrennungsmotor mehr gibt, dass wir die Funktionalitäten im Fahrzeug anders anordnen können? All das sind ja heute große Themen, gerade im Zusammenhang mit der Frage des automatisierten Fahrens, dass man sagt, man kann Innenraumkonzepte ganz anders gestalten. Aber vor allen Dingen ging es uns darum, den öffentlichen Verkehr auch in den Blick zu nehmen, die Frage zu beantworten, wie kann denn der öffentliche Verkehr attraktiver werden? Es geht nicht nur um die Frage von Interiors und von Sitzgestaltung und von Innenraumgestaltung, sondern auch um die Frage der ganzen Systemik eines öffentlichen Verkehrssystems, Taktfrequenzen, wo sind die Türen angeordnet, wie ist das im Verhältnis zu der Umsteigesituation, also das ganze System der Mobilität im Grunde in den Blick zu nehmen. Oder aber wenn wir sagen, wir haben eine Thematik wie die Nachhaltigkeit, ist ein großer Megatrend. Was bedeutet das für die Frage der zukunftsfähigen Gestaltung von Mobilität, wenn wir CO2 einsparen müssen? Und das Ganze dann immer wieder runterzubrechen auf die Frage des Produktdesigns, des Service-Designs und des Systemdesigns von Infrastrukturen war dann im Grunde die Aufgabe. Und das Auto spielte dann irgendwann in unserem Aufgabenbereich nur noch eine Rolle unter anderem.
Vermutlich ist es kein Zufall, dass dieser Studiengang in der Nähe des größten Automobilkonzerns der Welt aufgebaut wurde?
Das ist kein Zufall gewesen. Es war damals die Idee, naja, wir haben im Grunde alle automobilitätsbezogenen Wissenschaften in Braunschweig. Die TU ist wirklich sehr, sehr weit, ist Weltspitze in manchen Bereichen. meine Kollegen, die Ingenieure, die haben natürlich klassischerweise sehr enge Kooperation mit der Autoindustrie. Das einzige Wissensfeld, was damals noch fehlte, als ich berufen wurde, war das Thema Design, Transportation Design. Also genau diese Frage. Und wir haben dann ja auch wahnsinnig lange sehr intensiv mit diesem Autobauer zusammengearbeitet, mit Volkswagen. Mache ich heute noch, aber auch mit BMW, auch mit den anderen, aber im gleichen Maße mit den ÖV-Betreibern, mit der Bahn, mit der Politik, Politikberatung betrieben. All das sind Auftraggeber gewesen.
Bekommen Sie für Ihren Studiengang eigentlich auch Geld von VW?
Nein.
Das heißt, Sie sind da unabhängig?
Das ist in Pforzheim so, das weiß ich, da gibt es einen weiteren Studiengang, die haben Kooperationsverträge. Ich habe immer darauf geachtet, grundständig unabhängig zu bleiben. Es gibt natürlich auch viel Kritik, muss man sagen, auch von meinen eigenen Kollegen. Man sagt, du bist ein Büttel des Kapitals, ja, du arbeitest mit den bösen Kapitalisten zusammen. Das kann man so sehen. Ich bin ja auch nie unkritisch gewesen. Ich für mich kann sagen, ich kann jeden Morgen noch in den Spiegel schauen, weil ich immer an Themen gearbeitet habe mit dieser Industrie zusammen, die zukunftsweisend waren. Habe viel gelernt von dieser Industrie. Und ich glaube, viele Kollegen auch in der Industrie haben auch ein bisschen was von mir gelernt. Also insofern, Kritik zu üben ist das eine. Aber den Weg zu gehen, das, was man dann will und anders machen möchte, umzusetzen, bedeutet auch mit denen zusammenarbeiten, die man kritisiert. Das ist auch, glaube ich, das große Thema der Zukunft. Wir gehen aus einer Zeit der Konkurrenzorientierung, wo alle der Meinung waren, wir lösen die Probleme am besten, wenn wir gut miteinander konkurrieren, in eine Zeit, wo nicht mehr Konkurrenz und Gegeneinander, sondern Kooperation das richtige Thema ist. Wir wissen also, ob nun die Mobilität ist, die Digitalisierung, die Sozialpolitik oder eben nochmal die Automobilpolitik. Wir werden die Probleme der Zukunft nur lösen über wirklich gute Kooperation. Und das bedeutet auch für die Autoindustrie, zu lernen, zu kooperieren mit der Politik, mit den Kommunen, mit den Verbrauchern, mit den Gewerkschaften, untereinander und mit den neuen Playern, die sich da gerade aufstellen, egal ob in China oder in Kalifornien. Veränderung funktioniert über Kooperation und über Kontroversen und nicht über einfache blinde Ablehnung.
Professor Stefan Ramler in HR1.
HR1.
Freie Fahrt für freie Bürger, das war lange ein beliebtes Motto. Deutschland ist das einzige Land der Welt ohne generelles Tempolimit. Es gibt ja sogar Touristen, die extra nach Deutschland kommen, nur um mal so richtig Gas zu geben. Professor Stefan Ramler, welchen Preis zahlen wir eigentlich für unsere Autoliebe?
Wir zahlen keinen besonders hohen Preis, außer denen, dass jetzt in den Innenstädten die Emissionen massiv zunehmen. Wir zahlen einen gesundheitlichen Preis. Den eigentlichen Preis zahlen aber andere Menschen in anderen Teilen der Welt, wo die Rohstoffe beispielsweise herkommen für die Fahrzeuge. Wenn wir über Digitalisierung der Mobilität reden, müssen wir auch über die Frage reden, wo kommen die Rohstoffe für die digitalen Systeme, die in die Autos jetzt gebaut werden, her. Das ist zum Beispiel der Kongo, wo das Coltan gefördert wird unter unsäglichen sozialen und ökologischen Bedingungen. Da wird ein Preis gezahlt. Der Preis wird im Nahen und Mittleren Osten gezahlt und in anderen Teilen der Welt, wo ungute ökonomische Beziehungen nach wie vor existieren, auch militärische Interventionen stattgefunden haben in den vergangenen 2 Jahrzehnten oder 3 Jahrzehnten, die natürlich immer den Haupthintergrund hatten, den Zugang zum Öl zu sichern. Da wird ein Preis gezahlt. Der Preis wird gezahlt dort, wo der Klimawandel massiv sich zeigt. Das ist in Asien, in den Ländern, die dort sehr niedrig am Wasser liegen. Das ist aber auch in den USA, ironischerweise, die jetzt auch den Klimawandel massiv zu spüren bekommen. Also überall dort wird der Preis gezahlt. Wir in Deutschland zahlen einen relativ geringen Preis im Augenblick.
Ab nächstem Jahr drohen möglicherweise die ersten Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten. Was hat das für Folgen für unser Auto Deutschland?
Na, ich persönlich glaube, es hat gar nicht so große Folgen, weil wir wahnsinnig mobil sein können, gerade in den urbanen Regionen. In ländlichen Regionen ist das nochmal ganz anders, müssen wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Aber die dichten urbanen Regionen wie Stuttgart, wie München, wie Berlin, wie Nordrhein-Westfalen, da haben wir jetzt schon eine sehr hohe Angebotsqualität des öffentlichen Verkehrs. Der kann noch viel besser werden, der kann noch vernetzt werden. Dann die ganze Frage der neuen Konzepte von Mobilitätsservices, also Carsharing oder Ridesharing, die werden auch in den Innenstädten angeboten und zunehmend nachgefragt. Also würde sagen, Dieselautos zu verbieten in den Städten würde wahrscheinlich nach einem bestimmten Übergangszeitraum, wo wir natürlich unsere Routinen und Gewohnheiten umbauen müssen, gar nicht so viel am Mobilitätsniveau ändern. Es ist natürlich für die ärgerlich, die Autos gekauft haben. Da müssen Kompensationsregelungen her. Es kann aber nicht sein, dass man sagt, wir müssen weiterhin die schlechte Luft für alle aushalten, nur weil jetzt ein Konsument vor einiger Zeit ein ein Dieselauto gekauft hat unter Angabe falscher Tatsachen, dann muss jetzt in Gottes Namen diese Person entschädigt werden. Das kann aber nicht heißen, dass wir deswegen keine ökologische Transformation haben und weiterhin alle Menschen damit belasten.
Haben Sie sich heimlich über den Dieselskandal gefreut?
Nee, ich habe mich geärgert. Ich bin nicht sarkastisch. Ich habe mich insofern ein Stück weit strategisch gefreut, das schon, weil ich geglaubt hatte, es könne so eine Art Fukushima-Moment sein. Also wir hatten ja Fukushima als eine Art Möglichkeitsfenster, wo dann plötzlich politisch im Bereich Energiepolitik ganz viel möglich war. Und ich hatte gehofft, naja, jetzt haben wir schon längst die Notwendigkeit im Bereich der Mobilität etwas grundsätzlich anders zu machen. Ist vielleicht das Dieselthema so eine Art Möglichkeitsfenster? Im Augenblick bin ich nicht sehr optimistisch. Ich hatte es eine Zeit lang geglaubt, dass es so wäre, dass dann eben aufgrund des Konsumentenwiderstandes die Politik getrieben werden würde, etwas anders zu machen. Aber der Widerstand ist offenkundig so groß nicht. Der ist vor allen Dingen dort da, wo die Konsumenten sagen, ich habe jetzt ein Auto gekauft, ich will entschädigt werden. Aber wahlentscheidend wird es in diesem Mal wohlmöglich noch nicht sein.
Welche Chancen in dieser Krise stecken, die der Diesel ausgelöst hat, darüber reden wir gleich noch ausführlich. Stefan Ramler in HR1.
Der HR1 Talk, immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Bernd und Professor Stefan Ramler. Was man nicht alles erforschen kann, ich staune immer wieder, Sie beschäftigen sich zum Beispiel auch manchmal mit, Achtung, festhalten, wir drehen uns einmal im Kreis, rückwärtsgewandte Zukunftsforschung. Das klingt wie ein Widerspruch in sich. Man nennt es auch alternative Geschichtsschreibung.
Genau, das ist ein Kapitel aus meinem neuen Buch. Da geht es darum, die Frage zu beantworten, was wäre gewesen, wenn.
Das ist welchen die Frage. Sinn macht es, wissenschaftlich nachzudenken über Dinge, die gar nicht passiert sind?
Um zu zeigen, dass die heutige Situation eine historisch entstandene ist. Und was historisch entstanden ist, ist nicht alternativlos in dem Sinne. Und heute wird ja immer behauptet, der Verbrennungsmotor sei alternativlos, er ist es mitnichten. Das Elektroauto war eigentlich um die Jahrhundertwende das Auto oder die Antriebstechnologie, die eigentlich verbreiteter war als der Verbrennungsmotor. Und es hätte nicht viel gefehlt und wir hätten heute eine elektromobile Welt. Und das zu zeigen war mein Ziel, deutlich zu machen, dass wir damals schon, wenn wir einen anderen Pfad eingeschlagen hätten, einen ganz anderen Weg in die Mobilität genommen hätten, mit ganz anderen Settings, mit viel weniger Problemen wohlmöglich auch.
Also eigentlich ist das Elektroauto genauso alt wie der Verbrennungsmotor?
Ja, sogar noch älter. Der Versuch, den Elektromotor auf eine Kutsche zu bringen, ist sogar noch ein bisschen älter als der Verbrennungsmotor.
Und das ist ja jetzt interessant. Warum hat sich der nicht durchgesetzt?
Da gibt es verschiedene historische Streitigkeiten auch immer noch drüber. Ich würde sagen, es war eine Mischung aus massiver Lobbypolitik der neu entstehenden Mineralölindustrie in den USA. Sie wussten, sie können einen großen Markt erschließen dadurch. Und es waren ein Stück weit auch die noch fehlenden Infrastrukturen. Die Idee war, wir erfinden nicht nur die Glühbirne, sondern wir müssen ja auch die Frage beantworten, wo kommt der Strom her für die Glühbirne? Das ist dann auch gelungen, aber das Ganze für die Mobilität mitzugestalten, das war in dem Augenblick nicht möglich. Dann kamen die 30er Jahre, der New Big Deal. Und da setzte man dann eben auf die Highways, auf den Langstreckenüberlandverkehr. Und da war der verbrennungsmotorische Antrieb natürlich im Vorteil. Man hat nicht auf die Eisenbahn gesetzt in den USA. Und man hat dann gesehen, dass man mit dem Verbrennungsmotor größere Distanzen fahren kann. Als Alternative hätte man staatlicherseits ein dichtes Eisenbahnsystem aufbauen müssen in den USA. Und für die kurze Strecke in den urbanen Situationen, das ist das Szenario, was ich alternativ beschreibe, hätte man dann die Elektromobilität gehabt.
Jetzt bin ich versucht zu sagen, es kommt ein rückwärtsgewandter Musikwunsch, aber so alt ist der Titel ja gar nicht. Element of Crime haben Sie sich gewünscht. Hat der Titel was mit der Jugend auf dem Land zu tun? Delmenhorst.
Ja, natürlich. Delmenhorst ist so ähnlich wie Peine. Die Straße der Verdammnis, die sich Bremer Straße nennt, das ist natürlich Delmenhorst. Peine, kein großer Unterschied. Das ist die Musik meiner Jugend- und jungen Erwachsenenzeit. Und außerdem, das war der eigentliche Aufhänger, bin ich jetzt im November 2 Wochen Fellow an einem Hanse-Kolleg in Delmenhorst. Werde also in Delmenhorst sein. Da dachte ich, das passt eigentlich ganz gut.
Delmenhorst für Stefan Ramler.
Immer da, wo du nicht bist, und das ist immer Delmenhorst.
Professor Stefan Ramler weiß zu provozieren. Volk ohne Wagen heißt sein neues Buch, Streitschrift für eine neue Mobilität. Das klingt ja doch so, als wollten sie den Deutschen das Auto wegnehmen.
Nein, will ich eben nicht. Aber natürlich können Sie verstehen, wenn ich eine Botschaft habe, eine eigene Position platzieren will, dann brauche ich einen Titel. Volk ohne Wagen liegt ja nahe. Volkswagen, Volk ohne Wagen.
Okay.
Für mich biografisch auch ganz eng verbunden natürlich Volkswagen, Volkswagen-Region, in der ich groß geworden bin. Wir haben uns in den 30er Jahren, 40er Jahren begonnen, ins Automobil zu setzen, in den Volkswagen. Und damals ist das entstanden, was ich das heutige Leitbild der Automobilität nenne. Das ist eben nicht nur der Verbrennungsmotor, das ist das technische Leitbild. Auch normal ist für uns das selber Steuern des Fahrzeugs mit dem Lenkrad. Und auch normal ist für uns das selber Besitzen des Autos, der Privatbesitz. Das sind die drei klassifizierenden Kriterien für moderne Automobilität im
20. Und das wollen Sie ändern, diese drei Punkte?
Das möchte ich nicht nur ändern, das ändert sich auch. Also wenn ich nach China gucke und auch nach Kalifornien, dann passiert da wahnsinnig viel ganz schnell. China ändert gerade den Antrieb. China setzt auf Elektromobilität. Und in Kalifornien gibt es die großen Technologiefirmen, die die Digitalisierung der Mobilität vorantreiben und das wahnsinnig schnell betreiben. Und mit den neuen digitalen Technologien ist eines möglich. Wir können das Nutzen und das Besitzen auf eine sehr intelligente Art und Weise voneinander entkoppeln, weil wir Angebot und Nachfrage mit digitalen Services und Produkten sehr, sehr genau feintunen können. Und wenn ich jetzt ein Auto brauche, dann kann ich es mir einfach ganz schnell bestellen. Und den Weg, den ich brauche und mache, um von der Haustür in die Garage zu gehen, das ist die Zeit, die im Grunde, wenn es ideal läuft, ein bestelltes Ridesharing-Fahrzeug braucht, um dann von meiner Haustür fortzufahren.
Weil das eigene Auto die meiste Zeit nur rumsteht und gar nicht genutzt wird.
Das Auto ist vom Wesen her ein Stehzeug, kein Fahrzeug. Das sagen ja alle Statistiken. Im Durchschnitt steht es 22 bis 23 Stunden am Tag. Und meine Hauptargumentation ist gar nicht so sehr eine ökologische, sondern als Ökonom ärgert mich das natürlich total, dass wir für wahnsinnig viel Geld teure Produkte, sehr schöne Produkte anschaffen und die dann 23 Stunden am Tag nicht nutzen. Kein Industrieunternehmen der Welt würde seine teuer beschafften Produktionsanlagen 23 Stunden am Tag stillstehen
lassen. Aber das Auto ist was anderes. Es ist mein Auto und es steht vor meiner Garage. Das ist so das, was dahinter steht. Das mit allen fremden Leuten zu teilen. Ich teile ja auch nicht mein Sofa mit jedem, wenn ich nicht zu Hause bin.
Ja, das sind gute Argumente. Und wer das weiterhin möchte, soll das wohlmöglich auch tun. Dann muss er aber den entsprechenden Preis dafür zahlen. Ich kann das selber gut verstehen. Ich habe mir gehört, dass ich gesagt habe, das emanzipatorische Potenzial des Autos war für mich wahnsinnig groß als Jugendlicher, als Landjugendlicher. Aber die Zeiten haben sich eben geändert. Die junge Generation hat es begriffen. Die wissen, dass die guten Leihsysteme in den Städten funktionieren. Die leihen sich lieber ein Auto und sparen dann natürlich ganz viel Geld.
Aber es gibt eine gegensätzliche Entwicklung. Einerseits bei vielen jungen Leuten im großstädtischen Milieu ist das Auto als Statussymbol abgemeldet. Aber zum Beispiel, es gibt eine Berufsschule neben dem Hessischen Rundfunk und da stehen jeden Morgen die Lehrlinge und bestaunen den aufgemotzten BMW von ihrem Kumpel. Also da ist das ja wohl noch so. Ja,
natürlich, das habe ich auch nicht bestritten. Und ich würde auch sagen, dass wir in ländlichen Regionen, auch in suburbanen Regionen, über andere Konzepte von nachhaltiger Mobilität nachdenken können. Die Möglichkeit, den Antrieb umzustellen, den haben wir technologisch jetzt schon. Auch Landjugendliche, auch Menschen, die auf dem Land leben, haben in den meisten Fällen Mobilitätsbedarfe, die sehr wohl mit einem Elektroauto hervorragend abgedeckt werden können.
Und gegenüber von dieser Berufsschule ist so ein Hockeyverein. Und wenn die Oberschichtmuttis ihre Kinder zum Training chauffieren, dann passt der fette SUV an den aufgemotzten Mercedesen nicht vorbei.
Das Problem habe ich auch jeden Morgen, wenn ich...
Sie fahren ein SUV?
Nein, ich fahre ein Fahrrad und bringe meinen Sohn zur Schule.
Okay, auf dem Fahrrad hinten?
Nein, mit ihm.
Ach so.
Bitte. Naja, und da gibt es dann schon die eine oder andere Mutterchauffeuse, die ganz schnell durch die Tempo-30-Zone fahren muss, weil der Unterricht fängt ja an und dann muss sie auch ganz schnell wieder zurückfahren, weil der Kurs im Fitnessstudio wartet ja nicht. Ich bin jetzt auch ein bisschen böse.
Ja, darf man auch mal sein.
Darf ich noch was sagen?
Ja, gerne.
Ich will darauf hinaus, dass an dieser Debatte, in dieser Zuspitzung, die Sie gerade gemacht haben, deutlich wird, dass wir uns als Gesellschaft für etwas entscheiden müssen. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen den Klimawandel begrenzen, wir wollen sauberere Luft, wir wollen sichere Innenstädte, wir wollen sichere Wege für unsere Kinder und gleichzeitig sagen, es soll sich alles ändern, aber für mich persönlich soll sich nichts ändern. Ich glaube, das muss man auch der Bevölkerung sagen und den Konsumenten, ihr könnt nicht alles haben, ihr müsst euch jetzt auch mal entscheiden.
Ja, das
oder aber
ja,
ihr lasst es vom Klimawandel zu reden.
Die gehen halt zum Biometzger oder kaufen vegane Würstchen, aber sie fahren in der Innenstadt einen Panzer.
Ja, oder sie fliegen dreimal im Jahr nach Mallorca, weil es so schwierig ist, sich ökologisch zu verhalten und so anstrengend. Das ist alles bigott und verlogen.
Das werden wir in der nächsten Stunde noch ausführlicher besprechen. In der nächsten Stunde verschenken wir dann auch 3 Exemplare seines Buches Volk ohne Wagen. Und wenn Sie gut zuhören, wird die Quizfrage ein Kinderspiel sein. Stefan Rammler in HR1. Womit kann man einem renommierten Professor wie Stefan Rammler eine kleine Freude machen? Vielleicht ja mit einem anderen renommierten Professor. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
Hallo, guten Tag.
Na, wer ist da am Telefon? So schnell haben Sie es nicht erkannt. Vielleicht sagen Sie noch mal einen Satz.
Soll ich noch mal etwas weiter?
Ich habe ihn erkannt.
Nämlich?
Der Kollege Welzer.
Der Sozialpsychologe Harald Welzer am Telefon. Hallo,
herzlich willkommen.
Ja. Hallo Harald.
Hallo Stefan.
Was hat Sie denn zusammengeführt, Sie beiden?
Also im Grunde genommen, wenn ich mal damit anfangen darf, gemeinsame Interessen an der Frage, wie kann man eigentlich moderne Gesellschaft verändern. Ihr habt ja eben schon drüber gesprochen, wie man mit Mobilität anders verfahren sollte, was das Problem des Klimawandels ist. Mit solchen Dingen beschäftigen wir uns auch und auf dem Wege sind wir mal zusammengekommen und haben seither das ein oder andere zusammen auch gearbeitet.
Was war denn so der spannendste Gedanken, den Sie bis jetzt von Herrn Ramler gehört haben?
Also ich habe, da ich kein Mobilitätsforscher bin, sondern Sozialpsychologe, der sich mit Verhalten beschäftigt, habe ich wahnsinnig viel über die Zusammenhänge von Mobilität gelernt. Also zum Beispiel, dass wir, wenn wir über Vororte sprechen, wir natürlich über eine bestimmte Siedlungsform sprechen, die nur durch Individualverkehr überhaupt ermöglicht worden ist und in die Welt gekommen ist. Und was ich gelernt habe, ist, dass man diese Dinge, also Bauen und Verkehr und Auto und Nutzung von Räumen im Zusammenhang betrachten muss.
Wie würden Sie den Herrn Ramler denn so persönlich beschreiben, wenn Sie mit ihm zusammenarbeiten? Was ist das so für ein Typ?
Also ich würde mal erst mal sagen, das ist ein stockzuverlässiger Typ und in der Arbeit ein sehr sachbezogener Typ. Und das heißt aber nicht, dass es nicht auch sehr witzig und spaßhaft sein kann. Insofern ist es nicht nur sehr fruchtbar, sondern auch meistens recht vergnüglich, mit dem Herrn Ramler tätig zu sein.
Können Sie mal so eine typische Situation schildern, wo Sie sich vergnügt haben?
Also eigentlich ist es ja tatsächlich so, dass man doch bei bestimmten Themen, wenn es darum geht, was kann man vielleicht für ein Buchprojekt machen und sowas, da trifft man sich ja nicht und sitzt gemeinsam am Schreibtisch, sondern dann geht man ja um eine Kneipe, um unter Hinzufügung von geistigen Getränken die Fantasie etwas weiter schweifen zu lassen. So, und das ist nicht mit allen Kolleginnen und Kollegen so möglich ohne weiteres und insofern, das ist dann schon auch eine lockere Atmosphäre. Und ich bin ja der Auffassung, dass bei sowas viel mehr rauskommt als in angestrengten, hochkonzentrierten und sozusagen beruflich definierten Situationen.
Das Problem ist, dass Herr Welzer sehr viel trinkfester ist als ich. Und die Abende meistens zu seinem Vorteil enden und die Morgende danach zu meinem Nachteil.
Herr Welzer, wie erreichen Sie, wenn ich richtig informiert bin, gerade am Flughafen? Räusper. Also das ist natürlich von Ihrer Energiebilanz jetzt eine Todsünde, ja?
Ja, das ist eine absolute Todsünde, aber das betrifft den Kollegen Ramler auch und viele andere. Wir haben halt auch eine Verkehrsinfrastruktur und auch eine Reisekostenabrechnungsregelung im öffentlichen Dienst, wo man häufig gezwungen ist zu fliegen, einerseits wegen der langen Fahrzeiten und schlechten Erreichbarkeit und zum anderen auch deswegen, weil wenn das günstiger ist, rechnen öffentliche Verwaltungen diese Kosten nicht ab, weil die Bahn teurer ist, skandalöserweise, als es mit dem Flugzeug in der Regel ist.
Ja, hat er auch recht. Ich bin ja viel Nachtzug gefahren und mache das nach wie vor. Versuche möglichst wenig zu fliegen. Aber es ist das Problem, ist die Abrechnungstechnologie und Abrechnungsarchitektur der öffentlichen Haushalte, das stimmt. Das wäre schon übrigens ein schönes Beispiel, was man anders machen könnte, wenn man eine nachhaltige Welt will. Dann könnte man zumindest in dem Bereich einfach mal anfangen, Regularien anders zu stricken und denjenigen, die sich anders verhalten wollen, den Spielraum eröffnen.
Also ein Flug ist jetzt leichter für die Bürokratie abzurechnen als eine Zugfahrt oder was?
Er ist günstiger. Meisten Flüge sind günstiger als die Langstreckenfahrten mit dem Nachtzug, die man machen muss, um eben nicht zu fliegen.
Harald Welzer, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns ein bisschen was über Ihren Kollegen erzählt haben.
Sehr gerne.
Dann Tschüss. Guten Flug.
Danke.
Und bis zum nächsten Mal. Der HR1 Talk. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Professor Stefan Ramler.
HR1 Talk. Jetzt mit Uwe Berndt.
Diese Woche beginnt sie wieder, die heilige Messe der Automobilkultur, die IAA in Frankfurt. Dann werden sich wieder Abertausende durch die Messehallen schieben. Professor Stefan Ramler ist Mobilitäts- und Zukunftsforscher. Ist diese Messe auch aus Ihrer Sicht interessant?
Ja, natürlich, weil sie immer einen Ausdruck darüber gibt, wo die Industrie gerade steht, was die Konsumenten wollen, wie sie darauf reagieren. Es ist immer eine Art Indikator für Debatten auch. Und ich denke, gerade in diesem Jahr wird die IAA besonders interessant sein, weil sie natürlich vor der Wahl stattfindet. Und weil es eben um diese großen Fragen, diese großen Zukunftsfragen geht. Ist es der Elektromotor? welche Speichertechnologie steht dahinter? Ist es die Batterie? Ist es irgendwann die Brennstoffzelle? Soll es dann doch der Diesel sein? Ist der Diesel ein Übergang? Ist der Verbrennungsmotor eine Übergangstechnologie? All diese Fragen werden ja gerade erst in der öffentlichen Debatte mit dem Dieselthema auch verbunden. Insofern ist das eine extrem spannende Angelegenheit. Ob es nun die IAA ist, ob es Genf ist, ob es Detroit ist, das sind spannende, auch für die jeweiligen Märkte spannende Indikatoren für Entwicklungen.
Über die IAA werden wir gleich nochmal ausführlicher sprechen. Aber vorher lernen wir Herrn Ramler nochmal von einer anderen Seite kennen. Dabei hilft uns der HR1-Fragebogen. Ich weiß nicht, ob man in der Zukunftsforschung auch mit Fragebögen arbeitet. Bei uns aber hat er sich bewährt. Der HR1-Fragebogen, heute ausgefüllt von Professor Stefan Ramler. Mein schönstes Privileg als Mobilitätsforscher ist?
Die Freiheit, mit der ich meine Themen setzen kann und arbeiten kann.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Halbes Pfund?
Also eine normale Packung.
Normale Packung. 1,29 da, wo ich es kaufe.
Meine schönste Reise war?
Nach Kalifornien.
Stolz bin ich darauf.
Auf meine drei Kinder.
Von meinen Kindern habe ich gelernt?
Zu spielen.
Mein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist Currywurst.
Ich hasse es, wenn
Menschen zu laut und aufdringlich sind.
Glück bedeutet für mich,
Zeit zu haben.
Das Dumme an der Demokratie ist,
es gibt nichts Dummes an der Demokratie.
Bereut habe ich,
zu früh meine Haare verloren zu haben.
Kann man das bereuen?
Ja, das ist ein Problem für mich.
Das ist ja nicht Ihre Schuld. Gut. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Angela Merkel.
Was würden Sie mit ihr besprechen wollen?
Die Zukunft der Mobilität.
Was auch sonst. Peinlich war mir zuletzt
ein Aussetzer bei einem Vortrag.
Was ist da passiert?
Ich habe einfach den Faden verloren, habe ihn aber auch gleich wiedergefunden.
Kann ich mir kaum vorstellen, weil Sie antworten jetzt wie aus der Pistole
geschossen. Ja, aber
geschossen.
Manchmal verliert man den Faden. Das ist auch völlig okay. Das kann ich auch allen anderen sagen, die öffentlich reden und Menschen, die immer wahnsinnig beeindruckt sind von Leuten, die öffentlich fließend reden können. Das ist alles eine Übungssache. Und auch uns passiert es, dass wir erstens total aufgeregt sind, wenn wir vortragen, und auch wir verlieren manchmal den Faden. Das ist also alles gar nicht schlimm. Es ist menschlich und völlig okay.
Der Glaube
spielte früher eine große Rolle für mich.
Ich habe Angst vor?
Ich habe Angst vor den negativen Schattenseiten, den negativen Effekten der Digitalisierung beispielsweise.
Welche befürchten Sie da am meisten?
Ich glaube, dass die Conditio Humana auf dem Spiel steht, die Frage, was uns als Mensch ausmacht, die ganze Möglichkeit, digitale Technologien mit Gentechnik, Neurosciences, mit Transhumanismus zu koppeln, stellt die Frage, wann sind wir eigentlich noch Menschen, was wird aus uns Menschen, bis hin zur Frage, was wird aus unserer Gesellschaft, wenn wir extrem dicht gefaltete digitale Netzwerke haben, wo wir überwacht werden können, wo wir manipuliert werden können. All das sind Dinge, die, ich glaube, müssten wir heute diskutieren, um die wirklich emanzipatorischen Potenziale digitalen Technologien und Medien, die es unbestritten gibt, in Anschlag zu bringen. Die Schattenseiten sind aber eben sehr groß. Und meine Befürchtung ist gerade, dass wir die Waffen und die Instrumente schärfen, ohne genau zu wissen, wofür wir sie einsetzen wollen und genau in die falsche Richtung gehen.
Das sagt ein Zukunftsforscher. Muss man ernst nehmen, oder?
Hoffe ich, dass Sie das ernst nehmen.
Treue.
Spielt eine ganz große Rolle.
Mein Lieblingsfilm.
Betty Blue.
Kommen da Autos drin vor?
Kommen auch Autos drin vor, vor allem über das Meer.
Alexander Dobrindt.
Seine Anzüge sind bunter als seine Politik.
Marburg.
Da habe ich studiert. Da verbinde ich ganz viel mit.
Zum Beispiel, was verbinden Sie mit Marburg?
Zwei große Lieben, eine schöne Studentenzeit, eine Stadt mit kurzen Wegen, wo ich alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß machen konnte.
Aber immer bergauf, bergunter.
Das macht gar nichts, viele gute Freundschaften und die Faszination und die Leidenschaft, das Denken zu lernen, das habe ich in Marburg gelernt.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Professor Stefan Ramler. Und das zack, zack. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Professor Stefan Ramler beschäftigt sich mit der Zukunft der Mobilität und mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das kam ja schon ein paar Mal vor. Aber das ist ja eben nicht nur eine intellektuelle Angelegenheit. Also, welche Folgen hat eigentlich Ihre wissenschaftliche Erkenntnis für Ihren ganz persönlichen Alltag?
Nachhaltigkeit für mich im persönlichen Alltag bedeutet, glaubhaft zu bleiben und hieße, wenn ich solche Bücher schreibe und mich für diese Dinge einsetze, dass ich auch gut möglichst und tunlichst das, was ich beschreibe, auch selber lebe. Will heißen,
aber Sie leben zum Beispiel in Berlin und Sie arbeiten in Braunschweig. Das gibt doch schon mal einen fetten Minuspunkt in Ihrer Ökobilanz.
Ja, insofern, dass ich jahrelang gependelt bin mit dem Zug, war das ein Minuspunkt. Dafür bin ich aber relativ wenig Auto gefahren und die letzten 10 Jahre auch nicht geflogen, zumindest privat, dienstlich 2-3 Mal geflogen, wo es gar nicht anders ging. Und ansonsten halt so eine Art experimentelle Grundoffenheit gegenüber dem Neuen. Das ist das, was ich versuche. Ich versuche Carsharing zu betreiben, mache ich schon viele Jahre, versuche die neuen Konzepte auszuprobieren, ich fahre viel Rad, ich versuche keinen E-Commerce zu betreiben und eben die Dinge, die ich möchte, nicht zu bestellen und mir bringen zu lassen, sondern selber einzukaufen.
Was ist am E-Commerce, also am Kaufen im Internet jetzt so schlecht?
Erstmal ist es ganz wunderbar für den Konsumenten, weil es sehr einfach ist. Das Problem ist, dass die dadurch entstehenden Mobilitätszuwächse gigantisch sind und es fahren einfach in wachsendem Maße Dieselfahrzeuge durch die Städte. Das ist ein richtig großes Problem und es wird in den nächsten Jahren noch ein größeres Problem werden.
Besitzen Sie noch ein Auto?
Ich besitze ein Elektroauto, ja.
Und das funktioniert?
Das funktioniert hervorragend. 90% aller Wege liegen ja in dem Bereich dessen, was mit einem Elektroauto im Alltag wahnsinnig gut abgebildet werden kann. Und im Übrigen liegen diese Wege auch im Bereich des Fahrrades. Also es ist alles gar kein Problem, wenn man in der Stadt lebt.
Die meisten Leute haben die Sorge, ja, ich würde mir ja ein Elektroauto kaufen, aber dann ist der Strom alle und ich finde keine E-Tankstelle.
Das ist die sogenannte Deutsch-Reichweiten-Angst, die ja in der Öffentlichkeit so beschworen wird. Das ist zumindest in meinem Alltag und im Alltag der Leute, die ich kenne, die Elektroautos nutzen, überhaupt kein Problem.
Aber Sie haben dann auch eine eigene Garage mit einer Steckdose. Und die Leute, die irgendwo in der Innenstadt parken, die jeden Tag 3 Runden um den Block fahren müssen, bis sie überhaupt mal einen Platz finden, wo sollen die das Auto?
Das ist richtig. Und deswegen sage ich ja auch, wenn man die Verhaltensänderung einfordert oder auch politisch einfordert, dass die Politik die Verhaltensänderung bei den Konsumenten ein Stück weit mit herbeiführt, über Kaufprämien beispielsweise für Elektroautos, die ich den Konsumenten gebe, dann muss ich aber auch sagen, wo die Leute die Infrastruktur vorfinden, um diese Fahrzeuge zu laden. Das sind beide Seiten einer Medaille und da mache ich auch keinen Hehl draus, dass die Politik, die deutsche Politik zumindest in dem Bereich, relativ unsystematische und komische Politik betrieben hat, anders als in Norwegen oder auch in China, wo man verstanden hat, dass man, wenn man die Autoindustrie zwingen möchte, über Quoten mehr Fahrzeuge abzusetzen, man gleichzeitig Nachfrage erzeugen muss. Und dazu gehört eben auch, die Infrastrukturen bereitzustellen, mit denen Menschen ihre Fahrzeuge laden können.
Den Begriff Nachhaltigkeit, den kennt inzwischen jeder. Alle finden das irgendwie gut. Aber wenn man sie so reden hört, heißt es dann doch Verzicht, Verzicht, Verzicht. Kein schönes Auto, nicht mal am Wochenende nach Paris fliegen.
Jetzt haben Sie, wie ich finde, unzulässig zugespitzt das, was ich gerade gesagt habe. Das möchte ich mal relativieren.
Genau.
Ich möchte behaupten, dass aus dem, was ich beschrieben habe, relativ wenig Verzicht resultiert. Und Verzicht ist ja auch eine relative Angelegenheit. Neue Mobilitätssysteme und Produkte auszuprobieren, da wo es möglich ist, ist, wenn Sie die Leute, die es getan haben, fragen hinterher, dann ist es für die meisten kein Verzicht. Das ist ja gerade das große Thema für mich, Szenarien zu beschreiben, die deutlich machen, dass es mit relativ wenig Verzicht möglich ist. Es ist aber nötig, sich zu verändern. Und wenn Menschen Veränderung als Verzicht oder als problematisch begreifen, und das wissen wir in der Soziologie, Routinen sind extrem bedeutsam, weil Routinenbildung und Gewohnheiten uns entlasten. Wir müssen nicht über jede Handlung neu nachdenken. Genauso ist es in der Mobilität auch. Und wenn ich jetzt das Neue, das Nachhaltige umsetzen möchte und von den Konsumenten das fordere, dann bedeutet das, dass sie ihre Mobilitätsgewohnheiten ein Stück weit verändern müssen erstmal. Und das verstehen viele schon als Verzicht. Ich denke, es ist ein zumutbarer Aufwand, wenn man dafür so viel gewinnt wie ein besseres Klima, eine gesunde Luftqualität für unsere Kinder, dann ist das ja kein Verzicht, sondern Zugewinn. So würde ich das eher sehen wollen.
Stefan Ramler über seine Vorstellung von der Nachhaltigkeit.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Professor Stefan Ramler. Wir haben vorhin schon kurz die internationale Automobilausstellung in Frankfurt erwähnt, die diese Woche wieder beginnen wird. Ausgerechnet Tesla kommt dieses Jahr nicht zur IAA, der wichtigste Produzent von Elektroautos. Interessieren die sich nicht für Deutschland?
Ich glaube, das ist eher ein symbolischer Akt. Diese neue Branche will sich ja weitmöglichst abgrenzen von den klassischen Autobauern. Tesla muss man nicht verstehen als ein klassisches Automobilunternehmen, was aus diesem Milieu heraus entstanden ist, sondern es ist ein Unternehmen, was sich aus dem Mindset und den Möglichkeiten und der Denkweise, dem Weltrettungsethos und der Technologiegläubigkeit des Silicon Valley entwickelt hat. Das ist Elon Musk, der ja nicht nur ein Elektroauto bauen will, sondern auch Hyperloop verfolgt und Moonraker-Projekte und so weiter. Das ist diese Denkungsweise. Und wenn man eben nicht in das Fahrwasser des Alten kommen will, dann liegt es, glaube ich, auch nahe, sich nicht auf den Messen der klassischen Industrie, die man für totgeweiht hält, blicken zu lassen, zu sagen, wir machen unser eigenes Ding. Das Interessante ist eher, dass die deutsche Autoindustrie oder Vertreter der deutschen Autoindustrie zu den großen Messen, den heiligen Messen der digitalen Branche, wie in Texas, in Austin, die großen digitalen Messen hinfahren, um sich da zu zeigen, man könnte auch sagen anzubiedern, und zu zeigen, man hat begriffen, dass das Digitale ein großes Thema ist. Also das ist eher das Interessante für mich, The Burning Man Festival in Austin, dass die deutsche Autoindustrie dorthin fährt, aber umgekehrt offensichtlich nicht die Technologiebranche es nicht nötig hat, zu den heiligen Messen der Autoindustrie zu kommen.
Sie sagen jetzt gerade in den Tagen vor der Wahl, die IAA, die wird wichtig sein, weil da viele Politiker hingehen. Glauben Sie wirklich, da wird eine Debatte entstehen?
Ich möchte es hoffen, dass die IAA eine Arena wird, ein Diskursraum, ein Ankerpunkt der öffentlichen Debatte, wo wir hoffentlich diese Debatte über den Diesel, die Zukunft der Mobilität, nochmal im Vorfeld der Wahl führen können. Weil ich glaube, es sollte ein wahlentscheidendes Thema sein und zumindest für einige Koalitionsaspekte und Optionen, die Grünen mit der CDU oder, sind es interessante, wichtige Punkte, wie steht die jeweilige Partei zu dem Thema Automobil und Verbrennungsmotor in Zukunft. Insofern halte ich das für eine ganz wichtige Plattform, diese Messe, diese Diskussion zu führen.
Werden Sie selbst da sein bei der Messe?
Ja.
Jetzt der nächste Musikwunsch. Eminem haben Sie sich gewünscht mit The Real Salim Shady. Was ist das für ein Titel?
Das ist ein schöner Hip-Hop-Titel. Über meinen Sohn komme ich an so eine Musik ran und das ist immer das, was ich höre, wenn ich ein bisschen Energie brauche und wach werden will morgens, dann gibt das den richtigen Drive.
Mit runtergekurbeltem Autofenster?
Nee, eher
und
noch mit
den Ellbogen aus dem Fenster.
Noch mit dem Kaffee beim Rasieren, um wach zu werden.
In Ordnung. Wir verschenken jetzt 3 handsignierte Exemplare des Buches Volk ohne Wagen. Die liegen ja, müssen wir gleich noch unterschreiben. Quizfrage: In welcher hessischen Stadt hat Stefan Ramler mal studiert? Haben wir gerade erst drüber gesprochen. 0800 155 4 die 1 oder Sie versuchen es per E-Mail auf hr1.de. 0800 155 4 die 1. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here.
Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture.
Welche Zukunft hat der gute alte Verbrennungsmotor noch in Deutschland? Eine Frage, die lange nur Experten beschäftigt hat. Jetzt wird es plötzlich zum Wahlkampfschlager. Immer mehr Politiker stellen sich schützend vor die alte Technik. Fragt sich eben nur, wie klug das langfristig ist. Professor Stefan Ramler beschäftigt sich schon lange mit der Zukunft des Automobils. Also das Motiv für diese Diskussion ist klar, es steckt die Sorge um Hunderttausende von Arbeitsplätzen hinter dieser ganzen Debatte. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, total. Wir haben 4 bis 5 große Automobilregionen, die mehr oder minder vollumfänglich ökonomisch und sozial abhängig sind vom Automobil, die automobilen Wertschöpfungsregionen, sowie Südostniedersachsen, wo ich herkomme. Und wir kennen das aus der Ökologie. Überall, wo eine Monokultur, eine Monostruktur existiert, ist es hochgradig riskant, in dem Fall, wo es schiefläuft. Wenn ich eine Fichtenwald-Monokultur habe und ein Borkenkäfer reingerät, dann ist das problematisch. Ähnlich ist es auch mit der Automobilkultur, wenn da plötzlich in China die Politik entscheidet, wir setzen auf Elektromobilität, wo es der Hauptabsatzmarkt für die deutsche Autoindustrie ist, dann ist das problematisch. Und deswegen muss man heute anfangen, glaube ich, weil es eben so bedeutsam und so wichtig ist, sozialpolitisch die Transformation der Beschäftigung im Bereich der Transformation der Mobilität mit zu begleiten, abzufedern. Das braucht Zeit, deswegen müssen wir heute so schnell wie möglich anfangen.
Das müssen wir jetzt mal konkreter machen. Also wir reden über Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Ja. Und was kann man da tun, dass die nicht alle verloren gehen?
Man kann zum Beispiel versuchen, in den großen Automobilregionen alternative Beschäftigungspotenziale in anderen Branchen zu schaffen. Zum Beispiel im Bereich der digitalen Produkte und Dienstleistungen, im Tourismusbereich, im digitalen Bereich, wo auch immer.
Das heißt, letztlich sind diese klassischen Automobilarbeitsplätze alle verloren?
Ein Teil dieser Arbeitsplätze gehen verloren, so oder so. Und wenn wir jetzt forciert auf den Elektromotor setzen, dann werden noch mehr verloren gehen. Ich muss es einfach so relativ hart sagen. Für mich ist es keine Alternative mit dem Argument, wir müssen die Beschäftigung die nächsten 10 Jahre sichern für die Menschen, die da gerade leben, das Schicksal einer ganzen Generation und der Erde aufs Spiel zu setzen. Das kann doch nicht wahr sein. Also müssen wir doch den Weg der Transformation in die nachhaltige Mobilität gehen und gleichzeitig denjenigen, die davon betroffen sind, hinreichende und akzeptable Alternativen geben und wir dürfen das nicht einfach dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen. Im Augenblick sieht es so aus, als ob es dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen bleibt. Und das hieße, dass nach meinen Prognosen China massiv bald industriepolitisch an den anderen Märkten und Autobauern der Welt vorbeizieht. Dann geht auch Beschäftigung verloren. Und wenn wir heute nicht anfangen, alternative Konzepte zu entwickeln, alternative Beschäftigungspotenziale zu entwickeln in anderen Bereichen, dann haben wir das Problem, ohne dass politisch und staatlicherseits irgendeine Art von Abfederung stattfinden würde.
Tesla ist jetzt momentan zumindest mal ein Autokonzern in einem Nischenmarkt, aber es könnte ja auch der Tag kommen, an dem zum Beispiel Google oder Apple Autos verkaufen wollen. Was würde das ändern?
Alles. Ich glaube aber nicht, dass Google und Apple das wollen. Ich glaube, dass sie eher die Plattform bieten wollen, in der Produkte gut gematcht werden, gut vermittelt werden.
Was heißt das, Plattform?
Heißt, sie vermitteln nur zwischen Angebot und Nachfrage, indem sie eine Applikation anbieten, eine App anbieten, die ich dann auf mein Smartphone runterziehe, wo sie dann vermitteln zwischen dem Konsumenten, der sagt, ich möchte jetzt fahren, und dem Anbieter, der jetzt ein Angebot hat beispielsweise. Man möchte aber keine eigenen Autos bauen, man möchte sie auch nicht selber produzieren. Vielleicht möchte man eher die Autoindustrie als Zulieferer haben und man hat dann beispielsweise Fiat Chrysler als Zulieferer für irgendwelche No-Name-Produkte, die man dann unter dem Label Google oder Apple fahren lässt. Das kann sehr wohl sein, dass das ein Szenario wäre, aber man möchte sie nicht selber produzieren.
Gut, aber wenn es dabei bleibt, dass Google und Apple irgendwelche Apps anbieten, mit denen man irgendwelche Fahrten vermittelt, dann ist das doch keine Bedrohung für unsere Autoindustrie,
man
oder?
Man wird Zulieferer. Ne? Der Hintergrund ist der, dass diese Applikation weggeben vom Modell des Selberbesitzens. Und da geht es darum, nicht das Auto als Ganzes zu verkaufen, einmal kaufen, immer fahren, sondern es geht, pay as you use it, ist das Schlagwort, das Englische dazu, ich zahle nur so viel, wie ich das Auto nutze. Das ist ein Portionsauto. Und ein Portionsauto ist natürlich sehr viel effizienter nutzbar von sehr viel mehr Konsumenten und Kunden. Es kann rund um die Uhr ausgelastet werden und in dem Sinne kann man sich logisch denken, werden viel weniger Fahrzeuge benötigt, weil ich sie sehr viel effizienter auslaste.
Das heißt, letztlich ist das doch eine Bedrohung für die deutsche Autoindustrie.
Das ist dann schon eine Bedrohung, ja. Diese neuen Nutzungsformen. Es ist so lange eine Bedrohung, solange die deutsche Autoindustrie nicht versteht, dass ein Ausweg wäre, sich selbst zum Mobilitätsdienstleistungsunternehmen zu wandeln. Dasselbe Maß an Wertschöpfung, glaube ich, wäre auch über eine neue Servicekultur darstellbar, aber mit einem sehr viel geringeren Maß an Beschäftigung. Also die beschäftigungspolitische Problematik, die bleibt bestehen so oder so.
Stefan Ramler in hr1. Wenn der Mobilitätsforscher Stefan Ramler in die Zukunft guckt, dann kann er sich verschiedene Brillen aufsetzen. Mit der einen versucht er zu erkennen, welche Entwicklung möglich wäre, mit der anderen, was davon eigentlich realistisch ist. Welche dieser Brillen tragen Sie lieber?
Na, natürlich die Möglichkeitsbrille, die blaue Brille der Fantasie.
Setzen wir die Brille mal auf und Sie sagen mal, was an positiven Dingen in 30 Jahren in Deutschland anders sein könnte.
Wir würden keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor fahren. Wir würden aber auch relativ wenig Autos überhaupt noch fahren. Wir würden ein sehr gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem haben, in den Ballungsräumen, aber auch überregional.
Auf dem Land ist es ja das größte Problem.
Ja, ein Beispiel ist die Schweiz, wo wir ein sehr, sehr gut ausgebautes Bahnsystem haben, was in fast jedes Mittel- und Unterzentrum führt. Und wenn ich das dann kombiniere, auf der ersten und letzten Meile, sagen die Fachwissenschaftler, also der Weg zur Bahnstation oder weg mit solchen Anruftaxi-Sammelbussystemen, mit digitalen automatisierten Fahrzeugkonzepten oder auch mit Fahrrad-Pedelecs.
Ja. Also das ist das E-Bike.
Ja. Das E-Bike. Und diese Technologie steht beispielsweise erst am Anfang ihrer Entwicklung. Und es muss ja auch nicht immer absolut sein. Es kann doch erstmal den Schritt gehen zu sagen, ich mache einen guten Teil meiner Alltagsmobilität, meiner beruflichen Mobilität, versuche ich mit dem Pedelec zu machen. Und wenn es mal regnet, fahre ich dann halt doch Auto oder nehme ein Anrufsammeltaxi oder ich fahre mit einer Fahrgemeinschaft mit. All diese Systeme, das hört sich so altbacken an, die werden im Zuge der Digitalisierung sehr, sehr modern darstellbar sein.
Es gibt ja ganz verrückte Ideen noch. Also der Tesla-Gründer hat ja dieses Hyperloop zum Beispiel vorgeschlagen, wo eine Vakuumröhre ähnlich wie eine Rohrpost arbeiten soll und die Dinger sollen angeblich 1000 Kilometer schnell sein. Man bräuchte von Berlin nach München nur noch 30 Minuten. Ist das Schwachsinn? Ist das Science-Fiction? Ist
beides,
das machbar?
Beides. Erstens ist es technologisch im Augenblick noch sehr umstritten, aber dort, wo dieses System eine Alternative zum Luftverkehr sein könnte, wäre das gut angesiedelt. beispielsweise in China. Also solche Systeme, darauf will ich hinaus, sind überall dort sinnvoll anzuwenden, wo wir noch keine alternativen Infrastrukturen haben. In also Deutschland hielt ich es für Schwachsinn.
Berlin-München glauben Sie nicht?
Nein, wir sind ja jetzt schon bei 3,5 Stunden oder 4 Stunden Berlin-München. Da steigt keiner mehr ins Flugzeug, weil das Fliegen mittlerweile ja auch relativ unkonvenient geworden ist. Da setzen sich die Leute in Zug. Ich glaube, in Europa und auch in Deutschland ist ein gut ausgebautes Schnellzugsystem, ein gut ausgebautes Nachtzugsystem, was wir leider gerade nicht mehr haben, eine wahnsinnig gute Alternative zum Luftverkehr. In anderen Regionen der Welt könnte es eine Alternative sein. Aber generell muss man sehr wohl nochmal, denke ich, auch gegen Ende des Gesprächs die Frage stellen, ist denn immer Technologie die richtige Antwort auf alles? Ist Beschleunigung immer die richtige Antwort auf alles? Oder geht es nicht in die Richtung, dass wir sagen müssen, es geht darum, Technologie, technologische Optionen mit Lebensstilveränderungen und sozialen Innovationen zu verknüpfen? Und da würde ich sagen, Leute, eine soziale Innovation wäre, das Nachtzugsystem auszubauen, die Nachtzugkultur zu fördern und zu sagen, es ist durchaus möglich, innerhalb von Europa mit dem Nachtzug weite Distanzen zu überbrücken, anstatt jetzt für viele Milliarden einen Hyperloop in Deutschland aufzuständen. Das halte ich für eine unnötige Konzeption, einen unnötigen Gedanken.
Stefan Remmler, herzlichen Dank für diesen Blick in die Zukunft, der ein bisschen Angst macht vielleicht, aber doch eigentlich eher, jetzt guckt er mich ganz böse an. Na, was heißt Angst? Wegen der Arbeitsplätze, dachte ich jetzt.
Ja, das teile ich ja. Aber Angst ist, glaube ich, das, was uns im Augenblick am wenigsten weiterbringt. Angst bringt einen ja nie weiter. Wir brauchen ein kritisches Bewusstsein dafür, dass alle Veränderungen immer Gewinner und Verlierer kennen. Das war immer schon so. Das war auch bei der industriellen Revolution so. Da gab es auch viele, viele, viele Verlierer. Und wenn wir historisch was gelernt haben, dann sollten wir jetzt lernen, dass die digitale Transformation und Revolution nicht erneut so viele Verlierer hervorbringen. Deswegen nochmal, müssen wir einiges anders machen. Wir neigen aber gerade dazu, sehr kurzfristig die alten Sackgassen weiter zu bedienen und zu glauben, es würde nichts passieren. Wir müssen den Pfad ändern. Und das braucht ein bisschen Mut. Ich glaube aber und möchte dazu auffordern, dass dieser Mut so groß nicht sein muss und dass die Hoffnung da weiter trägt als die Angst.
Vielleicht hat dieses Gespräch ja ein kleines bisschen
dazu beigetragen. Das möchte ich hoffen, das wäre schön. Ja.
Danke für den Besuch im Studio. So, und jetzt kommt noch was ganz Analoges, Altmodisches. Am Schluss unserer Sendung ist es üblich, dass der Gast ein bisschen was auswendig aufsagt.
Auswendig.
Sei es ein Liedtext, sei es irgendwie etwas, was Sie Ihren Kindern mal vorgelesen haben. Oder gibt es ein Lebensmotto? Oder?
Ja, das gibt es.
Ja?
Ja, heiter geht's weiter.
Heiter geht's weiter. Na, wenn das ein Zukunftsforscher sagt, dann nehmen wir das als Schlusswort. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch im Internet als Podcast auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide sagen schönen Sonntag.
Ja, danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.
hr1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.